Hoffnung und Barmherzigkeit ist das Thema für heute. Es hängt zusammen mit einer Besonderheit dieses Tages. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es in den evangelischen Kirchen, wir sind ja sozusagen auch eine, die Tradition, dass an diesem Sonntag, im Kirchenjahr für die Kenner ist das der 10. Sonntag nach Trinitatis, der Israel-Sonntag gefeiert wird. Lange Zeit lag bei diesem Sonntag der Schwerpunkt auf der Trauer wegen der Zerstörung Jerusalems bzw. des Tempels in Jerusalem im Jahre 70 nach Christus. Seit einigen Jahrzehnten hat sich das besonders in unserem Lande geändert. Jetzt steht die Buße und Reue der Christen für die Mitverantwortung am Holocaust im Mittelpunkt. Israel, das wissen wir, war immer ein verfolgtes Volk, meistens nur geduldet, selten wirklich beliebt. So wurden zum Beispiel im 14. Jahrhundert alle Juden aus England vertrieben, es sei denn, sie konvertierten zum christlichen Glauben und trugen keine jüdischen Namen mehr. Erst im 17. Jahrhundert durften sie nach England zurückkehren, unter dem Puritaner Oliver Cromwell. Im März diesen Jahres wurde bei einer Konferenz in Oxford von Professor John Coffey in einem Beitrag darauf hingewiesen, dass sich im 17. Jahrhundert, als es wieder möglich wurde, für Juden, vor allen Dingen Baptisten, sehr konsequent für die Einwanderung der Juden in dieses Land eingesetzt haben. Dabei spielte ihre Überzeugung, dass der Staat die Religionsfreiheit aller Menschen zu achten habe, wie auch der wirtschaftliche Aspekt jüdischer Zuwanderung eine wichtige Rolle. Im 19. Jahrhundert geisterte in Europa die Mär von einer Judaisierung der Christenheit durch Europa. Klingt vielleicht irgendwie bekannt, auch wenn es heute nicht mehr Judaisierung heißt. Man hatte einen Feind entdeckt und Gerüchte von einer jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung entstanden. Sozusagen eine Organisation, eine Zusammenschluss patriotischer Europäer gegen die Judaisierung des Abendlandes, die dann im Nationalsozialismus wieder aufgegriffen wurde. Leider verfielen auch viele Christen, auch Baptisten, der nationalsozialistischen Propaganda. So nahm man den Machtwechsel 1933 sehr hoffnungsvoll auf. Vom großen Wendejahr in der Geschichte war auch in unseren Reihen die Rede. 1934 fand in Berlin mit ausdrücklicher Unterstützung der Nationalsozialisten der Baptistische Weltkongress statt. Auch diesen Kongress nutzte die nationalsozialistische Propaganda, um sich als Staat mit absoluter Religionsfreiheit darzustellen. Die zunehmende Ausgrenzung der Juden aus dem öffentlichen Leben wurde auch in unseren Gemeinden damals sichtbar. Juden wurden aus den Gemeinden ausgeschlossen, in der Gemeinschaft isoliert. In Berlin wurde gar eine eigene Gemeinde für Baptisten jüdischer Herkunft geschaffen. Es gab aber auch Fälle, in denen Juden unterstützt wurden oder ihnen zur Flucht verholfen wurde. Vor allem in der Ukraine, in Weißrussland, in Frankreich und in den Niederlanden trugen zahlreiche Baptisten unter Einsatz ihres Lebens zur Rettung jüdischer Nachbarn bei. Hintergrund waren in Osteuropa sowohl theologische Überzeugungen, wie die, dass die Juden Gottes erwähltes Volk sind, als auch die gemeinsame Erfahrung, als religiöse Minderheit verfolgt zu werden. In Westeuropa war es eher durch die Achtung der Menschenrechte begründet. Viele Christen sind bis heute der Überzeugung, mit den Juden, mit Israel in besonderer Weise verbunden zu sein. Auch der für den diesjährigen Israel-Sonntag für die evangelischen Kirchen, da gibt's ja immer so einen Predigttext, den man nehmen kann, aber nicht muss. Auch dieser vorgeschlagene Text aus dem Neuen Testament spricht von der Beziehung zwischen Juden und Christen, geschrieben von den Juden Paulus, der vom Verfolger der Christen zum Christen wurde. Nachzulesen in der Apostelgeschichte, ein Buch im Neuen Testament nach den Evangelien. Am Brief des Apostels Paulus an die Römer wird deutlich, dass innerhalb von 3 Jahrzehnten seit der Entstehung des Christentums aus dem Judentum heraus die Frage, was es denn eigentlich mit Israel auf sich hat, dem Volk Gottes, mit dem Gott Bünde geschlossen hatte. Das wurde zu einer großen und bedrängenden Frage, vor allem, weil viele aus diesem Volk nicht an Christus glaubten. So schreibt Paulus über das Volk Israel, über sein eigenes Herkunftsvolk folgende Worte. Was ich jetzt sage, so heißt es im Römerbrief Kapitel 9 ab Vers 1, was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen. Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. So schreibt Paulus. Er spricht vom erwählten Volk Gottes, zu dem er selber gehörte. Und er macht deutlich, Gott bleibt seinem Volk treu. Vielleicht gab es Christen, die meinten, Paulus habe ja nun mit seinem Volk Israel gebrochen. Sie meinten, wer Christ ist, der ist ja jetzt was anderes, der ist kein Jude mehr. Mit diesem Irrtum räumt Paulus auf. Es bleibt sein Volk, das Volk des Paulus, und es bleibt auch sein Volk, das Volk Gottes. Es ist Gottes Volk. Ihm gelten, so stellt er fest, die Verheißungen Gottes auch weiterhin. Christlicher Glaube ist ohne die Juden, ist ohne Israel nicht vorstellbar. Es kann nicht, wie das zum Beispiel durch die sogenannten deutschen Christen während des Dritten Reiches versucht wurde, vom Alten Testament gelöst werden. Das Neue Testament ohne das sogenannte Alte Testament, das geht nicht. Das Volk Israel ist ein Volk, das immer wieder Erfahrungen mit Gott machte. In seinem Volk war das Handeln und Wirken Gottes gegenwärtig. Gott hatte sich Israel geoffenbart, hatte die Juden immer wieder seine Nähe erfahren lassen. Sie hatten ihn als den alleinigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, kennengelernt und ihn verehrt. Sie kannten seine Werte, auch wenn sie sich in ihrer Geschichte immer wieder von ihm abgewandt hatten. Gott hatte sich mit ihnen verbündet, einen Bund, mehrere Bünde mit diesem Volk geschlossen. Und auch das hebt Paulus hervor, Jesus war Jude. Ich erschrecke, wenn ich in manchen merkwürdigen Religionsgemeinschaften, zum Beispiel in Teilen der sogenannten Rosenkreuzerbewegung, Literatur entdecke, in denen versucht wird zu argumentieren, dass Jesus ja ein Arier gewesen sei. Nein, Jesus war Jude, definitiv. Es gibt kein Argument, was irgendwie in eine andere Richtung ginge, und ein Mensch, der weiß, dass Menschen vor Gott gleich sind, hat das auch nicht nötig, in diese Richtung irgendwo zu argumentieren. Kaum ein Volk hat so viel von Gott erfahren, kaum ein Volk hat so intensiv von Gott gehört wie dieses Volk. Paulus stellt nichts davon in Frage. Das geht auch nicht. Obwohl sein Volk ihn immer wieder verlassen hat, ihm immer wieder untreu wurde, hat Gott seinem Volk die Treue gehalten. Er nahm und nimmt seine Versprechen nicht zurück. So hat er es auch von Anfang an zugesagt. Schauen wir uns mal den wohl berühmtesten Bundesschluss Gottes mit seinem Volk an, den Bund, den er durch Abraham mit seinem Volk gegründet hat. Da heißt es in diesen alten Worten des ersten Buches Mose: Herr mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land, das Gott ihm versprochen hatte, mir einmal gehört? Da sagte der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Tuchteltaube und eine junge Taube. Schneide sie mittendurch und lege die Hälften einander gegenüber. Nur die Tauben zerteile nicht. Abram tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Bei Sonnenuntergang wurde Abram müde und fiel in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn sehr. Irgendwie steht da was anderes, ne? Auf der Folie. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Nun jo, weiß ich auch nicht, was da jetzt gerade passiert ist. Einen zurück, ja. Nö. Da ist irgendwas richtig schief gegangen. Entschuldigung. Das war wahrscheinlich nicht der Computer, sondern ich. Tut mir leid. Genau, das, was da steht, kommt als nächster Text. Da ist einer gefressen worden. Gott sprach nun im Anschluss an das, was ich gerade gelesen habe, habt ihr es gehört, auch wenn da was anders stand, ja? Gott sprach im Anschluss daran mit Abraham über die Zukunft seines Volkes. Und dann wird erzählt, damals, die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land von der ägyptischen Grenze bis zum Euphrat. Das ganze Land, in dem jetzt die Keniter, Kenasiter und die Kadmoniter, die Hittiter, Perisiter und die Riphaiter, die Amoriter, Kanaaniter, Girgashiter und die Jebusiter wohnen. Naja, dieser Vorgang klingt für uns ganz merkwürdig. Heute läuft das mit dem Vertrag anders. Ich habe diese Woche einen Vertrag unterschrieben, nichts Schlimmes. Aber da kriegt man Papier und dann macht man eine Unterschrift drunter und das ist der Vertrag. Im alten Orient war das anders. Da war so etwas ein Vertrag. Man sprach die Bestimmungen ab, dann wurden Tiere geteilt und beide Vertragspartner mussten durch diese Tierhälften hindurchgehen. Das hatte einen symbolischen Charakter. Das Auffällige, wären wir Menschen des alten Orients, ist allerdings, dass hier nur Gott der Handelnde ist. Er geht durch die geteilten Tiere hindurch, Abraham schlief. Deutlicher kann Gnade nicht sichtbar gemacht werden. Denn hier wird zum Ausdruck gebracht, Gott verpflichtet sich zur Einhaltung seines Versprechens. Der andere muss nur vertrauen. Gott geht hindurch. Gott will nicht, dass wir versagen. Aber er weiß, dass wir es tun werden. Und er verspricht uns, er hält seine Versprechen. Auch wenn der Vertragspartner sie nicht hält. Das wird durch diese Art des Vertragsschlusses in den Formen des alten Orients deutlich. Israel ist und bleibt Kind Gottes. Gott zieht seine Versprechen und seine Treue nicht zurück. Im Übrigen heißt das ja für Israel in seiner ganzen Geschichte und für das Israel heute nicht, wie das einige sogenannte Israel-Fans machen, dass alles, was Israel sagt und macht, immer richtig sein muss. Das war im Alten Testament nicht so und das ist auch heute nicht so. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass Gott gesagt hat, euch halte ich die Treue, egal was ihr tut. Und ich will euch zurückführen auf den richtigen Weg, wenn ihr es falsch macht. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. So schreibt auch über das neutestamentliche erweiterte Volk Gottes Paulus im 2. Timotheusbrief Kapitel 2. Kein Satz, der einen Freibrief bedeutet. So im Sinne, wir können ja tun, was wir wollen. Hier wird nicht zur Selbstzerstörung gegen Gottes Werte und Gedanken aufgerufen. Aber hier wird allen Gottes Gnade zugesprochen, die Angst haben, diese Gnade würde für sie nicht mehr ausreichen. In der Tat, Gott ist die Hoffnung der Menschen. Da war der Text, der eben nicht da war. Und hier setzt Paulus an, wenn er schreibt im Römerbrief, es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen, Vers 6, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Viel mehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn Isaak abstammen. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes. Zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hatte, von ihm abstammen. Gott wendet sich nicht gegen sein Volk. Er macht jedoch deutlich, worauf es ankommt. Menschen können sich nicht allein auf eine äußerliche Zugehörigkeit berufen. Das galt nicht für das Volk Gottes Israel. Das gilt auch nicht für eine bloße Kirchenzugehörigkeit, zu welcher Kirche auch immer. Und doch, nur wenige aus diesem Volk glaubten ihm. Vor allen Dingen glaubten Jesus. Und das machte Paulus traurig. Nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes. Zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, ein Wort, das genauso auch Verheißung bedeuten könnte, die Gott ihm gegeben hat, von ihm abstammen. Verheißung oder Zusage ist das Wort. Die Kinder der Verheißung sind hier angesprochen. In Galater 3, Vers 16 schreibt Paulus: Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und hier ist das Wort, ein Wort für Same gebraucht, und dieser eine ist Christus. Er ist der Same Gottes. In ihm erfüllen sich alle Verheißungen. So macht Paulus in diesem Text im Galaterbrief deutlich. Es geht nicht um eine willkürliche Auswahl Gottes. So, die nehme ich mir jetzt mal, die will ich, die anderen nicht. Diese Zusage Gottes galt Abraham, weil er ihm vertraute. Die Zusage Gottes an uns ist Jesus. Wer sich ihm anschließt, wer ihm vertraut, dem gelten Gottes Zusagen. Deswegen ist in der Bibel auch die Rede von einem neuen Bund, den Gott schließt. Da heißt es im Propheten Jeremia im Kapitel 31, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. So gewiss ich dafür sorge, dass diese Ordnungen niemals umgestoßen werden, so gewiss sorge ich dafür, dass Israel für alle Zukunft mein Volk bleibt und Bestand haben wird. Hier ist von einem neuen Bund mit Israel die Rede. Zu diesem Text aus dem Buch des Propheten Jeremia schreibt der Autor des Hebräerbriefes im 8. Kapitel des Hebräerbriefes, indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Neu bei diesem Bund ist eine Veränderung des Herzens. Nicht mehr nur Regeln, sondern die Herzenshaltung der Menschen steht im Vordergrund. Die Bibel nicht als Gesetzbuch, als ein Buch, das uns mitteilt, was Gott denkt und was gut für uns ist, aber das Wichtigere als alles andere ist die Herzensbeziehung. Dieser neue Bund hebt nicht Gottes Verheißungen an sein Volk Israel auf. Auf der einen Seite wird ja der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, weitergeführt. Gott hat aber auch einen Bund mit Mose geschlossen, dessen Bundestafel quasi die 10 Gebote waren. Dieser Bund wird erweitert durch einen neuen Bund. Und dieser neue Bund, auch wenn nach Jeremia dieser Bund mit dem Volk Israel geschlossen wird, gilt nicht nur für das leibliche Volk Israel, dazu gehören auch andere. Eben die, die sich mit dem, der die personifizierte Verheißung Gottes ist, verbinden, die sich mit Jesus verbinden. Dem Volk Gottes werden Heiden hinzugefügt. Damit besteht nun eine ewige Verbundenheit zwischen Juden und Heiden in Christus. Es ist kein neuer Bund mit Heiden, der Israel ausklammert. Es bleibt ein Bund mit Israel, dem Volk Gottes, in den wir, die Heiden, aus allen Nationen nun integriert sein dürfen. Gott lädt uns ein, zu seinem Volk dazu zu kommen. Gott ist barmherzig und er nimmt jeden an, der zu ihm kommen will. Paulus schreibt weiter im Römerbrief Kapitel 9, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Das Wort, das hier mit Erbarmen übersetzt wird, ist ein Zitat aus dem zweiten Buch Mose. Hier wird eine Übersetzung des hebräischen Wortes Racham gebraucht. Dieses Wort, das hier mit Erbarmen übersetzt wird, hat eigentlich die Bedeutung Gebärmutter oder Mutterschoß. Es bedeutet ein Wissen um die Zusammengehörigkeit, das Einssein, so wie Mutter und Kind in einem Sinne eins sind. Gott macht deutlich, ihr habt nicht über mein Erbarmen zu bestimmen. Ich schenke mein Erbarmen, wem ich will. In anderen Worten, wir können nicht sagen, Herr, sei gnädig mir gegenüber, aber bitte nicht dem gegenüber. Herr, bitte erlöse die, aber bitte nicht die anderen. So wie man das leider in der Kirchengeschichte schon einmal machte. Als calvinistische Buren über den Süden Afrikas herfielen, waren sie der Überzeugung, dass Missionstätigkeit und christliche Verkündigung nicht nötig sei, denn die Menschen da waren ja schwarz und gehörten nicht zu Gottes erwähltem Volk. Das haben dann erst englische Missionare gemacht. Da sind die Irrwege christlicher Kirche leider manchmal sehr traurig in die Geschichte eingegangen. Gottes Erbarmen gilt nicht nur Einzelnen. Er hat sich festgelegt, wem er alles sein Erbarmen schenken will. Da sagt Jesus selber in Johannes 3, Vers 16, Gott hat diese Welt geliebt. Und Paulus schreibt, er will, dass alle Menschen gerettet werden im 1. Timotheusbrief. Das haben wir nicht einzugrenzen. Das beschränkt sich eben nicht nur auf ein Volk. Das gilt allen. Gottes Barmherzigkeit, sein Mutterschoß, ist für alle Menschen ohne Ausnahme. Dem Volk Gottes werden Heiden hinzugefügt. Eine ewige Verbindung besteht. Heiden werden hinzugefügt. Sie bilden keine eigene Gemeinschaft in der Beziehung zu Gott. Sie sind in einem Bund mit Gott, in dem sie durch Christus miteinander verbunden sind. Wenn wir gleich miteinander das Abendmahl feiern, dann dürfen wir da auch an die Worte denken, die Jesus einmal gesagt hat, so wie Paulus das im 1. Korintherbrief Kapitel 11 zitiert. Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut oder durch mein Blut. Tut das, so oft ihr trinkt, zum Gedenken an mich. Dieser neue Bund ist anders. Das Entscheidende ist das Blut Christi. Hier wird Gottes Barmherzigkeit sichtbar. Hier eint sich Gott mit den Menschen aller Herkunft und lädt sie ein in die Gemeinschaft mit sich. Gott ist barmherzig und Gott schenkt Hoffnung. Mit den Christen in Rom, an die Paulus damals seinen Brief schrieb, sollen auch wir begreifen, dass Israel und die Völker, also wir, gleichermaßen von der Barmherzigkeit Gottes oder ein Autor schreibt, der Mutterschoßigkeit Gottes, das Wort gibt's eigentlich nicht, aber drückt das hebräische Wort vielleicht gut aus, dass wir von dieser Barmherzigkeit, von dieser Mutterschoßigkeit Gottes leben. Aber ohne Israel bringen sich die Völker um ihre eigene Zukunft. Zwei Kapitel weiter in Römer 11, Vers 15 schreibt Paulus, denn wenn Israels Ablehnung Jesu Christi zur Versöhnung der Welt geworden ist, was wird dann ihre Annahme anderes bedeuten als Leben aus den Toten? Durch dieses Volk ist Jesus in die Welt gekommen. Das Leben Israels und das der Völker ist bis zum Ende der Geschichte eng miteinander verbunden. Genauer, die Christen aus den Völkern, die weltweite Kirche Christi, wie immer sie heißen mag, verdankt ihre Gegenwart als auch ihre Zukunft Israel. Und wir sind in diesem Sinne bleibend auf es angewiesen. Noch einmal, das bedeutet natürlich keine Legitimation für alle Handlungen und Entscheidungen des Staates Israel, so wie es das auch im Alten Bund nicht bedeutet hat. Aber es bedeutet, dass Gott durch dieses Volk in der Welt wirkt und dieses Volk den Blick auf ihn wendet. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Was er verspricht, das hält er. Das wird gerade an diesem Volk sichtbar, das so oft von Gott abgewichen ist, und Gott hält trotzdem zu ihm. Er macht keinen Rückzieher. Er signalisiert nicht Offenheit für alle und schickt sie dann irgendwann zurück in die Gefangenschaft böser Macht. Niemand braucht zu denken, ich habe einmal angefangen, mit Christus zu leben und ihm zu vertrauen, aber jetzt will mich Gott ja nicht mehr. Nein, Gott hat über die Jahrtausende hinweg sein Volk immer wieder erreichen wollen. Er liebt es, er sorgt für es. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Jeder darf zu ihm kommen. Er stößt auch den nicht weg, der sich immer wieder gegen ihn aufgelehnt hat, der ihm untreu geworden ist. Das hat er mit Israel nicht gemacht und das wird er auch mit dir nicht machen. Wenn jemand meint, ich werde von Gott nicht mehr geliebt, weil ich so versagt habe, dann ist das ein Ausdruck des Unglaubens. Gott sieht das nämlich ganz anders. Gott verspricht, dich zu halten, dich zu versorgen. Er nimmt seine Verheißungen nie zurück. Er ist da, ganz unabhängig von dem, was du in deiner Vergangenheit auf dich geladen hast. Er vergibt und er nimmt immer wieder neu an. Du kannst zurückkehren, und ich gebrauche jetzt dieses alttestamentliche Bild, du kannst zurückkehren in Gottes Mutterschoß. Da bist du immer willkommen. Amen.